Das ist Runtime, der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Mit Viktor Rödlin und Marc Jäcki. Präsentiert von Ochsnersport.
Willkommen zum nächsten Lauf. Ich hoffe, dir geht's gut, beschwerdefrei, motiviert. Wir sind bei dir, Viktor Rödlin und ich. Und du hast einen Knopf im Ohr, nimm jetzt schwer an, wenn du uns hörst. Und ich weiss von einem Interview, das ich mal gelesen habe oder gehört habe, das weiss ich nicht mehr so genau, der Viktor Rödlin ist so gar nicht Fan von einem Knopf im Ohr während dem Laufen. Stimmt das immer noch?
Ja, das gibt jetzt natürlich eine kleine Ausnahme mittlerweile.
Genau, es gibt nur einen einzigen Podcast, der einen Grund gibt, um etwas zu hören während dem Laufen. Das ist unser. Aber sonst Musik, du kannst nichts damit anfangen.
Ja, also es sind jetzt gerade wirklich Podcasts, wo ich jetzt verstehe, wenn man einfach, ja, sich gerne mit so etwas unterhalten tut während dem Joggen. Aber jahrelang haben die alle, die einen Knopf im Ohr können, Musik gehört. Und das ist wirklich einerseits natürlich, weil man in der Natur ist und weil einmal irgendwie ein Auto oder irgend einfach etwas kann daherkommen kann, halt ein bisschen vom Sicherheitsaspekt gefährlich. Aber was eigentlich wirklich mich stört, ist nicht unbedingt das, sondern die Musik hat einen Rhythmus. Mhm. Und so gängige Musik ist irgendwie zwischen 90 und 110 Beats. Das heisst, es hat so einen Rhythmus und es ist echt praktisch unmöglich, denn nicht den Rhythmus von der Musik abzunehmen, wenn man rennt. Da sieht man einfach wirklich, das ist mir aufgefallen, alle, die Musik hören beim Joggen, machen zu lange Schritte.
Also die Musik hat einen Input auf Bein und je pushiger und beim Laufen immer meistens ein bisschen aggressivere Musik. Das geht dann automatisch, man kann sich nicht dagegen wehren, auf die Schritte.
Vielleicht ein völlig unmusikalischer Mensch kann vielleicht wirklich seinen Schrittrhythmus durchziehen, aber es ist fast unmöglich, dann nicht plötzlich im Rhythmus von der Musik anfangen zu rennen, links, rechts, immer auf der Beat. Und man sagt einfach, alles, was unter 160 Schritt pro Minute ist, ist einfach zu lange Schritt. Und dann haben wir die gängige Musik, die irgendwie eben um 100 Beats pro Minute ist. Und dann wird das extrem schwierig. Du müsstest eigentlich, vielleicht 80 Beat Musik pro Minute nehmen und dann zweimal quasi einen Schritt machen pro Beat, dann würde es wieder aufgehen. Ja, es ist wirklich, für mich ist das ein Problem, jetzt wirklich um das richtige Laufen, das ich so zelebriere, und das gesunde Laufen vor allem, das ich so zelebriere, da ist Musik einfach kontraproduktiv. Und man hat in Amerika eine Studie gemacht mit Läuferinnen und Läufern, die Beschwerden hatten. Und es war wirklich eindrücklich, alle haben zu tiefe Schrittfrequenz gehabt, sie haben weniger als 160 Schritte pro Minute gemacht. Dann hat man denen nachher eine Stöpselsorte an und hat sie mit einem Metronom laufen. Und ohne Therapie ist nachher 90% von all denen sind nachher schmerzfrei geworden. Also sind einfach mit der richtigen Schrittfrequenz haben sie ihre Probleme. Sie sind die Probleme weggekommen. Wenn Musik dann einfach wirklich daran denken, dass man nicht im Takt von der Musik läuft, dann bist du eigentlich ein Ding darum möglich.
Aber eben, du bist völlig, du machst natürlich, zerstörst ganz, ganz viele Läuferinnen und Läuferherzen. Ich kenne jedenfalls viele, die sagen, ich könnte nicht ohne Musik laufen. Was soll ich machen, wenn ich keine Musik habe? Also ich ist auch viel von der Frage. Ich bin jetzt einer, der gerne Podcasts hört. Zum Beispiel den hier würde ich hören. Oder irgendein Hörbuch oder irgend so etwas. Ich bin jetzt nicht so der Musiktyp, ich bin mehr der Worttyp. Aber wahrscheinlich ist dort ein ähnliches Problem. Ich achte auf viele Sachen, die ich mir wahrscheinlich achten sollte.
Ja, eben ein Hörbuch oder ein Podcast ist nicht rhythmisch. Und dort hast du gar nicht den Einfluss dann auf deine Schrittfrequenz. Aber etwas, was mir schon wichtig ist, klarzustellen, bevor du nicht mehr gehst rennen.
Lieber mit Musik.
Dann lieber mit Musik, ja. Also, ja, es ist ja so. Also, meine Frau, nehmen wir jetzt gerade ein Beispiel, wo mir sehr nahe steht, die geht wirklich nicht joggen, wenn sie nicht ihre Playlist hat. Aber ihr habe ich natürlich eingebläut, wirklich an dieser Schrittfrequenz zu arbeiten und vielleicht hat auch der Ellbogenwinkel ist entscheidend. Sie hat wirklich den Ellbogenwinkel immer korrekt. Und dann schafft man es vielleicht mehr, die Schrittfrequenz anzuhalten und vielleicht sich bewusst sein, dass Musik einfach eine Gefahr bietet, dass man dann plötzlich zu lange Schritte macht. Und ja, wenn jetzt jemand sich wirklich nicht motivieren kann und es wird nicht machen, dann Daumen hoch, darf man auch Musik hören. Und dann klar, je fetziger, desto besser. Und vielleicht kann man sogar noch entsprechende Musik so auswählen, dass es das sogar mit der Schrittfrequenz.
Aber kannst du einen Song als Beispiel sagen, der vielleicht okay wäre? Dass man so ein bisschen die Musikrichtung wenigstens sieht?
Ja, es ist wirklich. Also, ich habe mal einen Song vom Baum, das ist ein Basler Musiker, Can't Stop Running oder so heisst er, glaube ich. Er hat sogar noch ein Running-Lied gemacht. Ja, mit ihm eben mal über das diskutiert und er hat wirklich einen Song gemacht mit 160 Beats pro Minute. Und das kannst du jetzt gerade ein bisschen. Gehen wir jetzt ein bisschen herzig. Aber ich kann den Song fast nicht hören, weil er ist so schnell. Er mag fast nicht nachher mit der Stimme. Und er hat mir immer gesagt, es sei eine riesige Challenge gewesen, den Song zu singen. Ja, so etwas. Aber das gibt es eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nicht Musik mit so hohen Beats.
Im Wettbewerb, also in einem Marathon, ist es, glaube ich, sogar verboten. Stimmt das? Irgendetwas zu hören?
Ja, es ist so. Es ist im Reglement vom World Athletics ist geschrieben, dass man nicht mit Musik im Ohr laufen darf. Man darf Musik haben, bis man quasi startet. Zur Vorbereitung, zur Einstimmung. Aber nachher, wenn man dann rennt, darf man keine Stöpsel im Ohr haben. Hat jetzt aber nicht den Einfluss wegen der Schrittfrequenz oder so. Sondern ist, glaube ich, halt mehr ein Sicherheitsaspekt. Und vielleicht auch, dass es für alle gleich ist. Also wir könnten dann irgendwie ein Mantra abspielen oder irgendein weiß auch nicht was, sich auf dem Ohr haben. Und ich glaube, da ist es einfach auch um die Chancengleichheit. Es ist einfach verboten. Ich glaube, ganz genau, warum sie es verboten haben, wissen sie jetzt auch nicht. Aber sie haben einfach mal ins Reglement geschrieben, dass man keine Kopfhörer oder Ohrstöpsel darf bei internationalen Rennen im Ohr haben.
Aber Musik hat auch etwas Motivierendes. Wir merken es eben. Viele Fußballer zum Beispiel, die laufen nur noch mit Kopfhörern rum vor dem Match und so. Natürlich im Spiel selber auch nicht. Du sagst, bis zum Start darf man noch etwas hören, bevor das dann eben definitiv losgeht. Hast du selber Musik eingesetzt für Motivation?
Ja, ganz, ganz fest. Also Musik ist ein enormer Motivator. Ich habe ja ganz viel Krafttraining gemacht, Rumpfstabilisation, täglich zweimal in der Woche im Kraftraum. Und da hatte ich ja meine Playlist. Und ich habe mir sogar immer ein spezifisches Lied eigentlich für eine Marathonvorbereitung ausgesucht. Und das war immer so ein bisschen das Lied gewesen, mit dem habe ich mich in Stimmung gebracht. Das war so ein bisschen, ja, wirklich so der Motivator gewesen und auch so ein bisschen das Wiederkehrende. Und so habe ich eigentlich so verschiedene Lieder halt über meine Marathon-Karriere, die mich begleitet haben. Und ich bin ein riesiger Queen-Fan. Da gibt es natürlich auch Songs, die so den Erfolg halt zelebrieren. Und.
We are the champions.
Ja, liegt ziemlich auf der Hand, genau.
Was war schon noch so auf der Playlist von diesen Songs, die dich auch erfolgreich gemacht haben oder wenigstens mental erfolgreich gemacht haben?
Ich finde «Fensterplatz» vom Stiller Haas, vom Endo Anaconda, extrem cooler Song. Der hat so einen Flow drin, so einen Rhythmus, wo mir extrem gefällt. Ich bin ein Fan von Schweizer Musik. Insbesondere halt wirklich Stiller Haas, wo ich ein grosser Fan bin und wo ich immer wieder auf meiner Playlist hatte. Ich habe aber auch Yellow zum Beispiel ganz cool gefunden. Der hat ja so teilweise so flowige Sachen, wo mir wirklich Freude gemacht haben. Ich bin aber auch nicht der Typ, der irgendwie immer dann die gleichen Songs gehört hat, sondern auch ein bisschen eigentlich mit der Zeit mitgegangen ist.
Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn ich nur «Toten Still Hass» gut fändest, sondern oder Endo Anaconda ein bisschen mehr vom Victor Rötlin würde übernehmen, oder?
Ja, ich habe ihm auch schon ein Gewissen geredet. Aber ich habe vor Jahren mit ihm mal so ein Blind Date gehabt. Also das ist im Schweizer Radio hat so eine Sendung gegeben, wo du wirklich nicht gewusst hast,
hätte es okay, so Blind Date, ja, SRF3, genau.
Wo dann vis-à-vis hocken. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, hocke der Francignodi dort.
Dann wäre es schwieriger
werden. Wie erkläre ich es meiner Frau, Blind Date mit der Francignodi? Nein, es war der Endo dort. Wir haben dort eine Stunde diskutiert und dann ist die Sendung vorbei gewesen. Dann haben wir noch zwei Stunden weiter diskutiert. Extrem spannende Persönlichkeit. Und hat dann auch im Abschiedsfest 2014 dann sogar das Konzert gegeben.
Was ist genau an Musik, die so auf viele Sportler eine Wirkung hat?
Ja, Musik ist, glaube ich, einfach ein Lebensgefühl. Also du kannst dich ja mit einem Song irgendwo hinbeamen, wo du einfach gute Erinnerungen hast, wo du einfach die positive Energie rausholst. Und Musik ist Lebensfreude, aber auch irgendwie ein Zeitdokument. Eben, das hast du sicher auch, Marc. Du hörst einen Song und du bist gerade wieder irgendwie in Barcelona.
Erinnerungen? Oder, ja. Erinnerungen, ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Und dann hat es in dem Fall einen positiven Effekt, wenn du eine gute Leistung machst und du hast vorher einen Song gelost. Dann ist das auch wieder etwas, was die Emotionen, die positiven Emotionen, die Bilder, die wir auch schon darüber geredet haben, auslöst. Hat das etwas sehr viel mit Bildern zu tun?
Ja, die kannst du natürlich so auf ihre holen. Und Musik hat sicher auch, ich glaube, so Jetzt im Spitzensport hast du ja auch teilweise so eine Nervosität und eine Anspannung. Und Musik hat auch etwas Beruhigendes. Du kannst dich so ein bisschen wegbeamen oder du kannst ein bisschen Umgebungsgeräusche, Lärm auch ein bisschen ausblenden. Und gerade so, ich sage jetzt mal, vor dem Wettkampf, ich habe ja dann eine Stunde vor meinem Wettkampf mich auf warm laufen. Und bis dahin habe ich auch viel Musik gehört. Und nachher bin ich dann wirklich in den Wettkampf eingestiegen. Also es ist so ein bisschen die Vorphase. Überall, man kann ja Musik immer wieder, also in verschiedenen Aspekten dann auch einsetzen.
Ist das auch ein bisschen der Tunnelblick, den man immer wieder hört? Dass man abgeschottet ist von außen vor einem Wettkampf?
Ich glaube, der Tunnelblick ist eine Fähigkeit, die du einfach musst haben als Spitzensportler
haben musst. Ist das zwingend?
Ja, du musst dich einfach in einen Tunnel begeben, sonst kannst du glaub, nicht dann wirklich am Tag X die höchste Leistung erbringen. Wenn du glaub, zu fest abgelenkt und zu fest irgendwie von äußeren Einflüssen halt beeinflussbar bist, dann kannst du nicht leisten.
Also alle die, die nur mit Musik können, joggen können, bitte macht das weiterhin, bevor das Joggen aufgeht. Achtet auf die Frequenz, auf nicht eine zu hohe Intensität, für dass die Schritte nicht zu lang werden oder noch eine Verletzung holen. Und vielleicht gibt es auch die, die sagen, du eigentlich noch guten Input von dieser Musik loskommen. Ist ja nicht ganz einfach, hat ein bisschen Suchtpotenzial. Und man ist natürlich abgelenkt. Es fällt einem ein bisschen leichter, die 10 oder 15 Kilometer zu rennen, wenn man noch ein bisschen eine Ablenkung hat. Was machen wir denn stattdessen?
Das ist ja das, was vielleicht für mich, der jetzt wirklich nie Musik lost beim Rennen, so schwierig ist zu erklären. Ich habe genug Beschäftigung. Ich brauche doch nicht Ablenkung. Ich meine, die Natur hat unglaublich viele Geräusche. Es ist Geschmäcker nicht mehr anders wahr, wenn man eben nicht abgelenkt ist. Veränderungen vom Licht, aber auch gleich auch Sicherheitsgedanken. Es kommt irgendein Töffel von hinten oder der Zug von Seiten. Und der Mensch hat ein bisschen verloren, sich auf etwas zu konzentrieren. Man macht immer mehrere Sachen gleichzeitig. Das finde ich so. Ich finde es ein riesen Privileg, nur zu rennen. Und nicht nur müssen irgendwie brainstormen oder an den Problemen umstudieren oder was schenke ich einem Grossi auf den 80. Nein, einfach nur rennen. Und dann muss ich ja nicht Musik hören. Und es gibt auch Ausnahmen, man darf Podcasts hören und vor allem unseren Podcast darf man hören. Aber man muss nicht hören, sonst läuft er gar nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich sich das Privileg rausnehmen, ich gehe jetzt rennen, that's it. Und ich muss nichts anderes. Und so ist es ja auch ein bisschen im Leben. Man tut ja häufig noch ein paar Sachen parallel machen. Oder ich mit meinen Kindern bin am Hausaufgaben machen und schaust gleich noch auf dem Handy, wer noch geschrieben hat. Und das merke ich ja Kind. Die haben dir ja den Spiegel an und sagen, hey Papi, mach jetzt Hause mit uns. Und mach nur Hause. Ja, und ich glaube, da können wir auch von den Kindern wieder mal etwas lernen. Die Kinder können ja so einfach im Moment ein Spiel spielen. Und wir Erwachsenen haben dann immer das Gefühl, ja, Multitasking, man kann ja noch parallel noch geschwind den Kuchen backen und noch Zeitung lesen wir auch noch mit einem Auge und dort ist noch ein Stäubchen im Boden, dann nimmt man das noch geschwind auf.
Und hat er nicht wie der Victor einfach laufen und mal alles andere weglassen? Ich habe es ausprobiert, als ich mich ein vorbereitet habe auf den Talk mit dir, habe ich es ausprobiert und bin wirklich mal ohne Kopfhörer rennen. Es ist mir am Anfang wirklich nicht einfach gefallen, weil du musst dich ja dann auch mit irgendetwas konfrontieren, eben genau mit dem, dass du jetzt nicht abgelenkt bist und so, aber mit der Zeit und ich halt ein bisschen Gedanken wandern, das habe ich natürlich gemacht, ich habe nicht einfach nichts können denken, das kann ich nicht. Aber mir ist irgendein, ist dann nach Kilometer 5 oder 6, mir ist dann eher in einer anderen Welt. Es hat schon einen Effekt, ohne Musik zu rennen. Ich glaube, man muss es einfach mal erleben und probieren.
Ja, und was man eben auch noch unterschätzt, du steuerst eigentlich auch das Training, die Atmung, über die Herzfrequenz, über das Gespür vom eigenen Schnaufen. Und wenn der Musik los ist, ist das eigentlich alles weg. Dann bist du nicht mehr bei dir. Es ist noch eindrücklich, bei meinem letzten Marathon in Zürich 2014 war eine unglaubliche Stimmung. Mhm. Also die Strecke, die Laufstrecke, die war voll Leute. Das Zürcher Seebecken hat vibriert. Das war für mich so ein unglaublicher Abschied. Und in diesem Team von der Schweizer sind wir ja dann dritt geworden. Und der Adrian Lehmann war ein junger Läufer. Ich habe mit ihm die ganze Vorbereitung gemacht. Das ist so wirklich, ich habe das so ein bisschen nachgenommen. Der hat an diesem Tag wirklich ganz einen schlechten Tag verwünscht. Als ich nachher dann im Ziel mit ihm geredet habe, ich habe ja gewusst, er hat wirklich super trainiert. Er hat mir in der Training teilweise weh gemacht. Er hat da müssen bei mir in der Nähe sein. Nicht, ich bin Fünfter geworden, er wäre vielleicht nicht Sechster geworden, aber er hätte irgendwie müssen irgendwo in den ersten 25 sein. Und dann gesagt, hey, das war so laut gewesen. Ich habe mich nicht mehr gehört schnaufen. Ich habe meinen Herzschlag nicht mehr gehört. Und das ist noch spannend. Adrian hat eigentlich in seiner ganzen Karriere bis dort Marathons gehabt, an ruhigeren Orten. Mhm. Und dann plötzlich ist er so in einem Haifischbecken und er verliert eigentlich den Bezug zum Körper, weil es laut ist. Und das ist schon noch spannend. Und das habe ich natürlich dann an verschiedenen Marathons schon erlebt. Und ich weiss dann im Rückblick, dass ich auch am Anfang Mühe hatte mit dem. Aber das muss man auch lernen.
Das muss man lernen, gell?
Jetzt halt dann im grossen Lärm noch zu funktionieren und halt, wenn man dann plötzlich sich nicht mehr hört, schnaufen, dass man gleich merkt, wie man schnauft.
Also das Schnaufen ist in dem Fall schon noch wichtig, dass man das spürt. Wie kontrollierst du die Schnaufen? Ist ja noch etwas, was man einfach so macht. Ja. Und wenn man nichts spürt, haben wir auch schon gesagt, dann ist es, glaube ich, okay. Aber es hat natürlich schon einen Einfluss. Also die richtige Atmung, die wir natürlich eben wegen der Musik auch nicht wahrnehmen, wie so viele wir es momentan nicht wahrnehmen, wie kontrolliere ich die?
Also die Atmung sollte man eben nicht kontrollieren, sondern lassen geschehen. Aber es ist halt wie eine Kontrollfunktion, die dann einfach wegfällt, wenn man die Atmung nicht mehr wahrnimmt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Oder wenn jetzt du am Joggen bist und du willst ein lockeres Training machen, dann musst du einfach ganz normal schnaufen können. Es darf nicht eine Sauerstoffarmut da sein und das musst du spüren. Und eben, wenn du dann immer etwas auf dem Ohr hast, dann bist du eigentlich abgelenkt oder kannst dich dem gar nicht widmen.
Also probieren Sie aus, mal ohne Musik. Und wenn es halt nur 5 Kilometer sind, sind es halt 5 Kilometer. Aber ich glaube, es ist ein Erlebnis und der Victor hat irgendwo durch schon recht. Es braucht nicht immer eine Beschallung, machen das unbedingt. Und jetzt gibt es mal auf die Ohren ein Live-Training.
Victor im Ohr, dein persönliches Live-Coaching.
Ja, dann müssen wir uns doch mal der Schrittfrequenz annehmen. Ich habe das Metronom bei mir. Und du bist jetzt in deiner normalen Joggingroutine. Und so, wenn du so normal am Joggen bist, so in einer gemütlichen Geschwindigkeit, dann solltest du es schaffen, sicher eine Schrittfrequenz von 160 Schritt pro Minute zu laufen. Und das gebe ich dir jetzt gerade mal vor. Und jetzt versuch mal, immer wenn es piepst, Fuß am Boden zu haben. Also links, rechts, links, rechts. Ja, wenn jetzt das schon extrem schnell war, dann ist es ein Zeichen, dass du viel zu lange Schritte machst. 160 Schritte pro Minute, das ist so das, was man wirklich machen sollte, das, was du müsstest eigentlich in der normalen Jogging-Routine, im normalen Jogging-Tempo drin haben. Jetzt machen wir mal etwas ganz, ganz anderes. Tu dich mal geschwind anhalten. Gut, jetzt steh still und jetzt gebe ich dir vor, immer wenn der Fuß den Boden muss berühren muss. Fangen wir mal ganz gemütlich an. Das sind 100 Schritte pro Minute. Als kleiner Tipp, da kann man einfach ganz normal marschieren. Und dann machst du einfach, was dein Körper dir sagt. Immer wenn es piepst, den Fuß am Boden hat. Und locker auslaufen. Was ist passiert? Ja, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich bin ja nicht dabei, aber ziemlich sicher bist du gemarschiert, dann irgendwann gejoggt, dann gesprungen und am Schluss hast du fast müssen sprinten. Am Schluss sind wir auf 220 Schritte pro Minute gewesen. Und genau das ist es eben. Wenn du schneller werden willst, musst du die Schrittfrequenz erhöhen. Und ohne, dass ich das jetzt gesagt habe, ist das vielleicht passiert. Oder du machst es einfach nochmal für dich allein. Die Schrittfrequenz erhöhen, und das hat auch mit der Geschwindigkeit zu tun. Nimm mit 160, das ist wirklich die Schrittfrequenz, die minimal ist. Ich gebe es am Schluss nochmal. Die Schrittfrequenz jetzt beim restlichen Zuhören von Marc und von mir bitte immer einhalten.
Hast du mit dem geschafft, mit dem Ton, den wir jetzt gehört haben?
Oh ja, der hat wirklich dazugehört. Also das Frequenztraining, das ist wirklich vom Anfang an, also mit 12, als ich angefangen habe, ist das thematisiert worden. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das ist ja eigentlich das Spannende, wenn du müde wirst, dann passiert eigentlich dass du die Frequenz halt runtersetzen kannst. Also machst du lange Schritte. Das ist so automatisch. Also, ich glaube, jeder Hobbyläufer, jede Hobbyläuferin, wenn sie müde wird, macht eine Schrittverlängerung. Und das ist einfach, ja, wirklich das Konträre, was passieren sollte. Du musst dir vorstellen, wenn du den Schritt verlängerst, hast du andere Hebel und du wirst nur müder. Also es passiert gerade das Gegenteil, was passieren sollte. Und wenn du die Schrittfrequenz erhöhst, kannst du das Tempo halten. Also durchs Müdewerden wird der Abstoß ein bisschen weniger explosiv. Das heisst, du fliegst ein bisschen weniger weit. Die Ferse kommt vielleicht ein bisschen weniger zum Gesäß, die Knie ein bisschen weniger führen rauf und die Landung ist ein bisschen weniger aktiv. Und darum musst du, um das Tempo zu halten, die Schrittfrequenz erhöhen. Bei meinem schnellsten Marathon in Tokio 2008 habe ich eine Analyse gemacht, weil ich den Marathon gewonnen habe. Und dann haben wir Fernsehbilder gehabt vom ersten bis zum letzten Kilometer. Und dann haben wir mal gezählt, was ist die Schrittfrequenz auf den ersten 14, auf den zweiten 14 und auf den dritten 14 Kilometer. Das Tempo war immer gleich. Also ich konnte die 3 Minuten pro Kilometer eigentlich durchziehen über die ganzen 42
Wahnsinn,
Kilometer.
Wahnsinn, der Mann läuft 3 Minuten auf 42 Kilometer.
Genau, und dann war die Schrittfrequenz auf dem ersten Drittel 180 Schritte pro Minute. Und dann war ich ein bisschen müder auf dem zweiten Drittel. Dann war es 200 Schritte pro Minute. Und auf dem letzten Drittel sogar 210. Und das heisst vielleicht für dich, dass du irgendwo bei 180 anfangen solltest. Mhm. Oder vielleicht halt 160, aber dann eben auf 170, 180 raufgehen oder 180, 190, 200.
Macht so eine Ton, irgendeine App, macht das Sinn, für das ein bisschen ein Gefühl zu bekommen?
Ja, es macht Sinn. Ich würde jetzt nicht empfehlen, einfach nur noch mit so einer Metronom-App unterwegs zu sein, aber zwischendurch macht es wirklich Sinn. So jedes 12. Training sagt man, sollte man sich dem widmen. Und wenn man wirklich ein Problem hat, muss man es vielleicht sogar häufiger einbauen. Wenn man merkt, man macht immer schnelle Schritte, einfach daran denken, je enger der Ellbogenwinkel, also je mehr du den Ellbogen zumachst, desto mehr Schritte machst du unten, das ist ein Zusammenspiel. Und da hat wirklich immer wieder, das muss man immer wieder trainieren.
Und ich merke gerade, ich möchte dir nicht mal einen Kilometer nach, wenn ich nur einen Kilometer trennen müsste und du einen ganzen Marathon, ich möchte dir nicht nachher, das ist doch Wahnsinn, man stellt sich das mal vor.
Ja, mittlerweile mag ich mir selber ja nicht mehr nachher. Also, aber das ist ja die Faszination, wenn man so eine Passion hat wie ich, dann kann man das ja perfektionieren. Und jeder, der jetzt uns zulässt, hat auch eine Passion. Und das ist es. Der Sinn des Lebens ist, die Passion zu finden und das auszureizen. Und ich hatte jetzt das Glück gehabt, dass es mein Beruf war. Das haben die wenigsten, denke ich. Aber jeder hat irgendeine Passion. Reizen das aus. Versuchen in dem, wo wir einfach gut sind, halt wirklich das Maximum rauszuholen, die Inselbegabung auszunutzen, aber natürlich offen bleiben für anderes im Leben. Und ja, schlussendlich macht es ja genau das auch aus, dass man eben verschiedene Sachen dann auch gut findet, aber wenn man ein Talent findet, dann reizt das aus.
Wir haben jetzt wahnsinnig viele verschiedene Altersklassen, die uns da zulassen und mitlaufen. Wo ist eigentlich der Punkt, bei welchem Alter, wo man muss sagen, da wird ich nicht mehr wahnsinnig viel besser? Da wird es schwierig, irgendwie noch ambitioniert etwas zu machen. Gibt es das?
Ja, die Frage ist, was sind die Ambitionen? Es gibt natürlich so ein bisschen, jetzt im Spitzensport, im Austauschsport ist irgendwie ab 40 dann schon irgendwo Grenzen, wo es irgendwann.
Aber wenn jetzt jemand zulässt, der mit 40 angefangen hat, liegt da noch viel drin?
Da liegt noch extrem viel drin. Ja, das ist ja das Spannende beim Austauschsport. Das ist so ein bisschen wie eine Flasche Rotwein. Also frisch vom Fass ist die Flasche Rotwein nicht wirklich trinkbar. Und dann wird sie eigentlich im Alterungsprozess immer besser. Und so ist es eigentlich auch mit dem Laufsport. Also wenn du frisch anfängst, bist du nie. Und dann, wenn du das Grundniveau hast, wirst du immer besser. Aber irgendwann muss man sie dann schon entkorken und trinken. Ich glaube, beim Rennen, was man nicht außer Acht lassen, ist halt gleich auch Todesursache Nummer 1, Herz-Lungen-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist einfach eine der besten Prophylaxen, um eine Herz-Lungen-Kreislauf-Erkrankung halt zu bekommen. Also kann man ins hohen Alter rennen und dann höre ich immer wieder, ja, und mit den Gelenken, das ist doch nicht gut, die Schläge und so. Es gibt nicht einen Beweis, der sagt, dass Joggen schlecht für Gelenke ist. Im Gegenteil, der Knorpel im Gelenk ernährt sich durch Diffusion. Das heisst, er ernährt sich durch, indem dass er zusammengedrückt wird und losgelassen wird. Also es ist wie ein Schwamm. Wenn du jetzt einen Schwamm auf dem Lavabo anschlagen, während mehrerer Wochen trocknet er aus und wird brüchig. Wenn du Schwamm jeden Tag brauchst, um das Lavabo zu putzen, bleibt er schön weich. Und genau so ist es mit dem Knorpel im Gelenk. Und ich höre immer wieder, ja, das Knie kaputt und wegen dem Laufen. Das hat eigentlich nie einen Einfluss. Es hat immer andere Aspekte gehabt, wie es zum Beispiel zu einer Kniearthrose. Du kannst nicht das Joggen, sondern es sind dann andere Aspekte gewesen. Also ich kann mal ins hohen Alter joggen. Und ich hatte sogar mal einen Kunden gehabt, der hatte zwei künstliche Kniegelenke gehabt. Und ist dann mit der New York City Marathon gerannt. Ob das jetzt gesund ist, ob das jetzt gescheit ist, über das kann man sich streiten. Er hat mir immer gesagt, ich habe es mit meinem Arzt abgesprochen, er findet es gut. Ich habe erst dann nachher herausgefunden, dass er selber Arzt ist.
Sehr gut, das hat es mit sich selber angesprochen. Aber den mit den Knien werde ich gleich noch ganz kurz nehmen, weil ich viele kenne, die sagen, ich habe das Knie mit dem Laufen kaputt gemacht, die irgendwie jahrzehntelang passionierte Läufer waren und jetzt im Alter nicht mehr gerne würden, aber sagen, ja, meine Knie lassen einfach nicht mehr zu. Das ist in dem Fall falsches Training, falscher Laufstil, falsche Schuhe,
Ich glaube, es ist eine falsche Wahrnehmung. Wenn dann würdest du wirklich nachfragen und sagen, ja, hast du irgendwann mal irgendetwas gehabt, oder kommt irgendetwas? Und was halt jetzt gerade bei den Gelenken halt nicht zu vernachlässigen ist, ist halt wirklich die Familie. Also wenn du in deiner Familie schon x Kniearthrose hast, dann ist eigentlich die Genetik das größere Problem, als was du in den Jahren, die du gelebt hast, gemacht hast.
Wie geht es deinen Knie eigentlich nach dieser Karriere?
Ich habe ganz schlechte Genetik. Also mein Grossvater hatte wüste Kniearthrose, aber damals hat man das nicht operiert. Mein Vater hat ein künstliches Kniegelenk. Und ich habe gute Knie, mir geht es gut. Ich frage mich 20 Jahre noch mal. Aber momentan wirklich alles wunderbar und ich habe ja auch verschiedene Untersuchungen gehabt und man hat doch auch gesehen, dass die Knorpel extrem gut beieinander sind und ich habe natürlich den grossen Vorteil, ich habe mit 12 Jahren angefangen und ich habe im Wachstum innen eigentlich kontinuierlich auch die Umfänge gesteigert und so hat eigentlich schon im Wachstum der Knorpel können sich anpassen an die Mehrbelastung und ich glaube, das ist schon noch der grosse Unterschied, dass wenn du irgendwie das Leben an hast, ein bisschen übergewichtig bist, Herz-Kreislauf-Problem hast, Bluthochdruck oder irgendwie, und dann fährst du wegen dem an zu joggen. Aber ja, dort ist sicher dann wichtig, dass man gute Muskulatur aufbaut, dass man halt die Hausaufgaben macht, das, was wir so ein bisschen beim Ergänzungstraining auch schon erzählt haben. Und.
Ich möchte mit dir über ein ganz wichtiges Thema reden, Digitalisierung im Breitensport. Achtung, jetzt wird es wirklich gefährlich. Nein, wir haben schon mehr als das Tracken. Das ist ja eine wunderbare Sache. Wenn ich jetzt mein Beispiel nehme, ich habe jetzt alle meine Apps zusammen. Also ich habe eine Running-App, oder? Dort tut es meine Läufe tracken. Die ist aber auch gleichzeitig verbunden mit meiner Ernährungs-App, wo die Kalorien, wo ich alle Lebensmittel, die ich konsumiere, eingeben und dann tut es mir immer den Grundumsatz abziehen, respektive wenn ich eben renne, dann tut es mir das aufrechnen und dann habe ich noch die App für den Schritt und all. Also ich habe wahnsinnig, ich liebe das irgendwie und ich weiss, da außen gibt es wahnsinnig viele, die sich in irgendeiner Form sich tracken. Aber das wichtigste Tool, ich glaube, also du schüttelst schon den Kopf. Es ist too much, gell? Nein, ich bin in der Phase, wo ich extrem so zahlentrieben bin. Also, schüttel den Kopf. Nein, so weit muss es ja nicht gehen, wie ich jetzt gehen im Moment. Aber der Puls, das ist, glaube ich, wirklich etwas. Du hast schon gesagt, kauft euch eine Pulsuhr oder respektive eine Sportuhr. Der Puls ist etwas wahnsinnig Zentrales und ich habe wahnsinnig Mühe, das Ganze mit dem Puls zu begreifen. Reden wir doch ein bisschen über den Puls. Früher haben sie aber so gehört um die Brust gehabt. Das ist jetzt nicht mehr nötig mit den wahnsinnig guten Uhren, die es gibt. Der Puls, was hat der für einen Einfluss, dass man den kontrolliert?
Ja, es ist halt einfach die einfachste Art, die Leistung zu definieren, die du machst. Und der Herzschlag, der Rhythmus vom Herzschlag oder eben der Puls ist halt immer in einem Verhältnis zu der Leistung, die du bringst. Also wenn du im Bett schlafst, hast du einen Ruhepuls. Mhm. Marc, was denkst du, was habe ich quasi gleich mit dem Elefant vom Zürcher Zoo?
Ja, wahrscheinlich, dass alle 10 Minuten mal ein Herzschlag, oder? Also ein sehr, sehr tiefer Ruhepuls.
Ja, das ist genau. Also es ist nicht die ledrige Haut oder die grossen Ohren. nein, es ist wirklich der Puls. Ein Elefant, ich habe mal, das war der Basler Zolli-Direktor, ich hatte mal im Basler Vortrag gehabt und hat zum Schluss vom Vortrag können Fragen stellen und hat sich gemeldet und gesagt, ja, eigentlich keine Frage, sondern nur eine Feststellung. Und ich habe dort eben meinen Ruhepuls präsentiert, das ist 28 Schläge. in der Minute. Und das ist, glaube ich, das, was er mitgenommen von dem Vortrag, weil eben ein Elefant hat auch unter 30 Schläge pro Minute. Das ist mal so die Ausgangslage, der Ruhepuls.
Was hat ein durchschnittlicher Mensch, der gesungen ist, aber nicht wahnsinniger Sportler?
Ja, ich denke, irgendwo zwischen 60 und 80.
Wahnsinn!
Ist so eine,
du
ist
hast so 28
Ruhepause, ja.
Und die anderen 60. Also genau. Wir haben 60.
Und das ist eigentlich so die Ausgangslage. Und dann können wir quasi aufstehen und dann steigt der Puls an und dann gehen wir arbeiten und irgendwann müssen wir aufs Tram rennen und irgendwann ist der Puls so hoch, wie er eben geht. Und das ist eigentlich so wie eine Spannbreite. Und das muss man mal verstehen. Mhm. Also wenn du mir jetzt sagst, und das sieht man ja viel auch so, wenn man irgendwo mit Läufern zusammen ist, dann wird so diskutiert, ja, was hast du für einen Schwellenpuls, was hast du für einen Maximalpuls. Das hat wie keine Bedeutung, wenn du nicht den Anfang und das Ende kennst. Mhm. Also ein hoher Puls, das höre ich immer, ja, ich gehe joggen und ich habe Puls 180, ist das gut? Ja, das weiss ich nicht. Wenn du einen Ruhepuls von 28 hast und einen Maximalpuls von 240, ist 180 gar nicht so schlecht, vielleicht, mhm, je nachdem. Aber wenn natürlich die Ruhepuls 100 ist und die Maximalpuls 185, dann ist 180 nicht gut. Also das muss man immer, das ist eigentlich wichtig, es gibt nicht das richtig, sondern du musst wie es schaffen, mal deinen Ruhepuls zu definieren und deinen Maximalpuls zu definieren. Ruhepuls haben wir, glaube ich, verstanden.
Also dann tue ich auch die Sportuhr mal anlegen während der Nacht.
In der Nacht zum
und
Beispiel.
Und am Morgen, wenn ich erwache, schaue ich drauf.
Tiefste Wert oder am Morgen, wenn du verwachst, Hand aufs Herz, 30 Sekunden zählen, mal 2, glaube ich. Und dann hast du es pro Minute.
Wir machen es digital.
Ist gut. Und dann ist der Ruhepuls. Und der Maximalpuls ist mit einem guten Aufwärmen und dann ein Tempolauf, vielleicht sogar in den Berg hinein. So kannst du den Maximalpuls herausfinden. Und dann hast du eigentlich mal das Spektrum. Und je mehr das auseinanderliegt, desto mehr Spielraum hast du zwischen im Bett liegen und das Tram noch knapp verwischen. Und dann wird es spannend. Und je näher das zusammenliegt, desto weniger Spielraum hast du. Und das ist einfach, darum ist der Puls so spannend. Der Puls ist eigentlich eine Aussage über, wenn die beiden Ende, also der Anfang und das Ende kennst, halt wirklich über deinen Spielraum, den du hast, von nichts machen zu maximaler Belastung.
Und der Puls, der wird sich im Verlauf von meinem Training, also von der Dauer von meinem Training, wenn ich jetzt ein Jahr lang regelmässig renne, der wird sich verändern.
Ja, der Ruhepuls kommt oben runter. Und der Maximalpuls, der kann ein bisschen ansteigen. Es ist aber so ein bisschen auch altersabhängig. Also der Maximalpuls kommt mit dem Älterwerden oben runter. Es gibt eine Faustformel, 220 minus Alter gleich Maximalpuls. Ist aber unbrauchbar, weil es eben eine Faustformel ist. Also das ist halt irgendwie auf eine Million Menschen der Schnitt, aber du und ich, wir wollen beide nicht Durchschnitt sein und sind wir auch nicht. Und darum ist es individuell. Also ich hätte jetzt schon lange nicht mehr über 200 Puls und ich bringe nicht mehr noch über 200.
Wie schaffe ich, wenn ich das jetzt weiss, mit dem im Training?
Wichtig ist, dass du die Eingrenzung mal machst. Also eben, was ist der Ruhepuls, was ist der Maximalpuls? Und dann kannst du nachher Trainingsbereiche definieren. Und das sind nachher ja Geschwindigkeiten. Du weißt ja dann, wenn ich so schnell renne, habe ich den Puls, wenn ich so schnell renne, habe ich den Puls. Und so tust du nachher das Training steuern. Und dann weißt du, zwei Drittel vom Training sollte quasi in einem gemütlichen Tempo sein. Das ist zum Beispiel 60% vom Maximalpuls. Oder das Intervalltraining ist an der Schwelle, das ist zum Beispiel 10% unter dem Maximalpuls. Das kannst du dann natürlich in der Literatur nachlesen.
Warum sagt man jemandem, der abnehmen will, er muss tiefpulsig rennen?
Sagt man das jemandem?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe das irgendwo mal gelesen, vielleicht auch falsch verstanden.
Ja, das ist ein bisschen die Frage, wie er abnehmen will. Also, es gibt ja das sogenannte Fettverbrennungstraining. Und das sind tiefpulsige Training.
Aber wenn, also muss etwas dran sein.
Genau. Aber wenn du willst, abnehmen willst, geht es ja darum, möglichst viele Kohlenhydrate zu verbrennen oder möglichst viel Energie zu verbrennen. Also wenn ich jetzt eine Stunde gehe, joggen, tiefpulsig, oder eine Stunde gehe, rennen, wo verbrenne ich mehr Energie? Ja klar, beim Rennen, wenn du richtig Gas gibst, verbrennst du mehr Energie. Also verbrennst du mehr Fett wie Kohlenhydrate. Okay. Prozentual, beim Gemütlichen ist prozentual vielleicht der Kohlenhydratanteil 10% und der Fettanteil 90%, aber der Gesamtkalorienumsatz ist viel höher. Also wenn du wirklich willst, Gewicht reduzieren willst, macht es eben Sinn, auch mal Gas zu geben im Training. Weil du dann, ja, es ist ja dann absolut und relativ, weil du eben dann absolut viel mehr verbrennst.
Ich habe mal Gelegenheit gehabt, so einen Laktatstufentest zu machen im Rahmen eines Experiments, das wir hier gemacht haben. Und da gibt es irgendwie die Schwelle, wo man herausfindet. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet mit dem Schwellentest. Das macht man irgendwie auf einem Laufband jetzt in meiner Form. Und der Arzt nimmt dann alle regelmässig Blut ab. Ab dem Ohr hat er es bei mir gemacht. Und am Schluss bekommt man dann ein Resultat. Das ist hoch faszinierend und du hast das sicher mehrmals müssen machen. Oder machst du es, glaube ich, immer noch?
Ja, ich habe das während meiner Karriere natürlich regelmässig gemacht. Und jetzt habe ich einfach einmal im Jahr einen Termin bei meinem alten Sportarzt, weil sie es einfach beide interessiert. Ich mache wirklich einmal im Jahr noch den Laktatstufentest. Tut zwar immer grusig weh, wenn ich den wieder muss.
Aber es ist wirklich, wir gehen da Grenzen.
Wir gehen da Grenzen und das Band wird immer schneller und man hat auch ein bisschen Angst, man spickt den mal hin und raus. Aber es ist noch spannend, auch zu dokumentieren, was mit dem Körper passiert. Also auch mit dem Älterwerden, was mit dem Körper passiert. Es ist jetzt nicht ein Routineuntersuch für irgendwie einen 50-Jährigen, aber es kann auch mal Spass machen, so etwas herauszufinden. Und was macht man dabei? Man tut auch dabei den aerob- und anaerobischen Knick feststellen. Das heisst, wenn du immer schneller rennst, irgendwann magst du nicht mehr genug Sauerstoff einatmen, für die Energiebereitstellung am Laufen zu behalten. Und dann bildet sich ein Abfallprodukt. Das ist eben das Laktat oder die Säure, die man dann spürt. Und dieser Punkt ist so wie ein Goldstandard. Und aufgrund von dem tut man nachher echt das Training steuern. Es gibt dann nachher quasi das Schwellentraining oder eben die Grundlage 1, 2. Training kann man dann so definieren.
Ach komm, nehmen wir die als Beispiel. Du hast irgendwo den Punkt in deiner Karriere, wo du aktiv bist, wo du da Spitzensport gemacht hast, hast du irgendwann mal einen Punkt gehabt. Was hast du mit diesem Punkt gemacht, wenn du das gewusst hast? Jetzt an diesem Punkt gehe ich über, also übersäuert. Das ist wahrscheinlich bei dir völlig an einem anderen Ort als bei uns.
Ja, es ist, für mich ist natürlich, als Marathonläufer habe ich müssen irgendwie 2 Stunden und 7 Minuten nicht übergehen. Und das ist ja der Punkt. Man sagt, an der Schwelle kann man 1 Stunde laufen.
Mhm. Also sollte man unter dieser Schwelle sein.
Genau. Also meine Schwelle war jetzt zum Beispiel bei 23 km/h. Und darum konnte ich dann den Marathon bei 20 km/h durchrennen über die 42 Kilometer. Und das ist halt das Entscheidende. Und das kann jeder für sich dann eben individuell nutzen, um eben dann die höchstmöglichste Leistung rauszukützeln. Ja.
Ist es etwas, das Sinn macht, das mal zu machen, so einen Laktatstufentest, und mit dem zu arbeiten?
Ich glaube, es kann einfach spannend sein, aber es ist meiner Meinung nach wirklich nicht ein Must. Das muss man mal gemacht haben. Aber wenn man es mal gemacht hat, hat man sehr viel über sich und seinen Körper und über die Energiebereitstellung gelernt und hat auch mal so einen Ausgangswert. Und es ist schon cool, mal dann mit anderen über das Fach simpel. Aber was halt wirklich nicht geht, ist, wenn dann die Leute dann blöffen sind, ja, meine Schwellenpuls ist 185 und der andere sagt, ja, meine ist 190, ist besser. Nein. Es ist wirklich entscheidend, wo ist der Ruhepuls, wo ist der Maximalpuls. Und dann wird es spannend, darüber zu diskutieren.
Aber es ist schon wahnsinnig, was im Breitensportfang alles ein Thema ist. Was früher im Spitzensport ist vorbehalten war. Wie beobachtest du das als Spitzensportler?
Ja, mit einem Schmunzeln. Also, das ist natürlich auch das, was wir bei Ochsensport ja auch ein bisschen ausnutzen. Wir verkaufen ja ganz viele Gadgets, wir verkaufen eben Sportuhren, Mädeli, Massagetools, Ernährung, Isostar-Produkte, verschiedenste Produkte von Sponsoren, von Winforce und, wo helfen ja, dass eigentlich die Leute besser können sich regenerieren, sie können besser trainieren, sie können und einfach all das machen, was Profis auch machen. Das Entscheidende ist aber, dass Profis einfach jeden Tag zweimal gehen trainieren. Und das wollte ja dann niemand machen. Darum muss ich ein bisschen schmunzeln. Also, der Hobbyjogger, die Hobbyläuferin, der Hobbyläufer, die würden alles machen, was Profis dafür Werbung machen. Sie würden sogar Kompressionskleider kaufen. Ja, aber gleich viel und gleich hart trainieren. Für das haben sie einfach keine Zeit, haben sie den Bewegungsapparat nicht dazu und vor allem auch nicht, sie könnten sich gar nicht für das begeistern.
Aber was ich gemerkt habe, es macht Spass. Logisch ist es eine Industrie und logisch wird ich nie ein Viktor Rötlin. Und logisch will und kann ich nicht so viel trainieren wie ein Spitzensportler. Aber es ist schon eine Motivation, was man alles für Möglichkeiten hat, eine Faszination, eine zusätzliche Faszination, ja. Wo man ja auch nicht schadet, muss man
Nein,
sagen.
Im Gegenteil. Und es ist ja so, etwas dann so so wirklich so ins Detail zu gehen und sich darüber zu informieren und all die Gadgets vielleicht auch zu besitzen, das macht ja glücklich. Es hat ja mit einem Belohnen zu tun. Andere gehen sich irgendwie alle paar Wochen irgendwie etwas Neues zum Anlegen kaufen. Für den Ausgang, wir sportliche Menschen belohnen uns halt vielleicht mit einer neuen Sportuhr oder mit einem schönen Cap oder mit einer Sonnenbrille. Das ist doch einfach cool. Und ich glaube, das ist ja das, was das Leben ausmacht. Also, ich bin gar nicht Fan von diesen asketischen Läufergestalten im Wald, die irgendwie mit dem finnischen T-Shirt von Anna 1900 irgendwann rumrennen. Ja, man darf doch gut aussehen. Man darf auch irgendwie ein cooles Outfit haben. Man darf ja schlussendlich auch die neuesten Trends auch ein bisschen mitleben. Und all die Apps sind auch spannend. Was einfach ist, wenn du dann anfängst, mehr Zeit mit der Auswertung von diesen Apps zu verbringen, als eigentlich mit gesund essen und dich bewegen, dann ist einfach irgendwo dann die Balance nicht mehr da. Und ja, manchmal vielleicht einmal mehr trainieren und einmal weniger auswerten, würde vielleicht mehr bringen, als alles immer auswerten und tracken und scannen.
Was man auch merkt, ist, so klein, dass plötzlich Doping nicht mehr ein Spitzensportthema ist, sondern bis in Breitensport hineingeht. Hast du auch schon Laufschulungen gehabt oder Leute gecoacht oder irgendetwas, wo du hast müssen sagen, hey, hört mal auf und so. Es wird langsam gefährlich.
Ja, Doping ist ein Herzwort. Aber ich glaube, der Medikamentenmissbrauch, das ist nicht ein Problem, das im Sport verankert ist. Das ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Das fällt schon die Funden an, also nur schon das Kügeli, das homöopathisch ist, wo das Kind überkommt vor der Prüfung, weil es einfach nervös ist und dann nachher wegen dem Kügeli nicht nervös soll sein. Es führt dazu, man gibt etwas von außen, das einem hilft, etwas Besseres zu können. Wie viele Top-Managerinnen, Top-Manager müssen jeden Tag halt liefern und leisten und dann da Medikamente missbrauchen? Oder wenn ich Kopfweh habe, ja, was mache ich? Man kann ein Glas Wasser trinken und sich ins Bett legen und sich ausruhen. Oder man nimmt dann halt eher irgendein Aspirin oder etwas anderes. Und ich glaube, das ist glaube etwas, der Mensch, und das ist nicht schlecht, der Mensch neigt dazu, halt auch ein bisschen den Weg vom geringsten Widerstand zu gehen. Das haben wir in der Evolutionsgeschichte einfach auch müssen lernen, dass man einfach muss schauen, dass man nicht der Hinterste ist, weil der Säbelzahntiger, der kommt von hinten und wenn du der Hinterste bist, wirst du gefressen. Und ja, das ist, glaube ich, einfach menschlich, wenn es dann wirklich um Doping geht und um sich quasi einen Vorteil verschaffen, da bin ich dann halt wirklich schwarz-weiss. Und da wäre ich dann halt auch so weit, wenn jemand verwünscht wird und mit Dopingsubstanzen, das wirklich nachgewiesen werden, gibt es für mich nur einen lebenslänglichen Bann von jeglichen Wettkämpfen, auch in allen anderen Sportarten. Und ich glaube, nur so könnte man ja wirklich diesen Menschen vielleicht nochmal zum Überlegen anregen, ob es wirklich das eingeht, das Risiko.
Wie gross ist eigentlich die Versuchung oder wie manchmal kommt man in die Versuchung, wenigstens mal darüber nachzudenken, wenn es um viel geht, wie im Spitzensport?
Das ist eine persönliche Entscheidung, weil im Behindertensport, wo es um kein Geld geht, wird adoptiert. Also, ich höre immer wieder, ja, wenn es um Geld geht, wird adoptiert. Das ist ein absoluter Blödsinn. Es wird adoptiert, weil der Mensch dazu neigt, den einfacheren Weg zu gehen. Das ist eine persönliche Entscheidung und ich behaupte mal, es entscheidet sich sehr früh, ob jemand bescheisst im Leben oder ob er den ehrlichen Weg geht. Und das ist nachher in allen Lebenssituationen so und es kommt überhaupt nicht darauf ab, ob du dann der Sportler bist oder der Manager oder der Ehemann, der seine Frau abschießt. Du bist einfach ein Typ Mensch oder bist es nicht.
Also wir wollen ja gesund werden, also keine Substanzen, liebe Leute, höchstens ein paar sinnvolle Tools. Eine Sportuhr, haben wir gesagt. Gibt es noch weitere Tools, die wir unbedingt brauchen?
Ja, also, es gibt verschiedene Tools. Wir haben mal noch so ein bisschen über Trailrunning geredet. Da gibt es zum Beispiel ein Trailrunning-Rucksack finde ich jetzt zum Beispiel ein ganz cooles Tool. Nicht einmal nur, wenn man im Trail unterwegs ist, also in den Bergen irgendwo hier rennt, sondern es ist doch einfach cool, zur Arbeit zu rennen. Und irgendwie
stimmt, das Zeug dabei mal zu haben.
Und das Duschtüchchen dabei zu haben. Man kann wirklich, das finde ich jetzt so, das Trailrunning-Rucksack ist jetzt etwas, was ich mir auch noch anschaffen würde. Das Gymnastikmättchen. Also ich habe das Gymnastikmättchen vor dem Fernsehen. Ich schaue auch gerne mal Fernsehen, aber dann mache ich irgendetwas Gescheites dazu. Es erinnert einem daran. Das finde ich jetzt auch wirklich gut. Und ein Trinkgurt, wenn man gerade ein bisschen an die Longjogs denkt, wo wir auch schon darüber geredet haben, und muss dann eben über 90 Minuten an sich verpflegen. Das sind sicher gäbige Tools. Und dann gibt es unendlich viele Sachen, die man da auch noch dazu kann sich gönnen und leisten. Da gibt es ja dann Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Hochzeitstag, wo man sich da eine Freude machen kann oder seinem Partner eine Freude machen kann.
Oder wenn ihr die Folge da fertig gelost habt, gibt es ja noch Gutschein, der freigeschaltet wird. Vielleicht gibt es auch noch irgendein glattes Tool. Wir fordern auch den Viktor raus.
Entweder oder. Was mag Viktor lieber?
Kombi oder Sportauto?
Kombi.
Gruppenreisen oder allein?
Ja, ich biete Gruppenreisen an. Aber wenn ich selber verreise, dann ist es zweit, nicht allein. Also mit meiner Partnerin, mit meiner Frau.
Parkbussen oder Geschwindigkeitsbussen?
Ja, Parkbussen gibt es bei mir nicht. Also sind es dann schon eher Geschwindigkeitsbussen. Nein, bei den Parkbussen ist, ich kann wirklich, mich irgendwann verärgern über die blöden Parkbussen. Dann habe ich mal angefangen, immer Anfangsjahr 100 Franken zu münzen und einfach ins Auto zu legen. Und das hat jetzt immer gelangt, für alle Parkuhren zu füttern. Mittlerweile hat man ja auch Apps für das. Man braucht nicht einmal mehr Münzen. Man kann es einfach mit einer Parking-App kann man das alles zahlen.
Spa oder Fitnessstudio?
Spa, das ist etwas Wunderschönes. Ich bin ein riesen Spa-Fan und gönne mir auch ab und zu irgendeine schöne Nacht in einem Hotel mit einem coolen Spa. Ich könnte schon fast einen Spa-Führer von der Schweiz schreiben.
Militärdienst oder Zivildienst?
Ich habe Militärdienst gemacht, aber Marc, das ist wirklich so ein grosses, schwarzes Loch in meinem Hirn. Ich habe wirklich so eigentlich ganz wenig Erinnerung an meine Militärzeit. Aber ich war im Militär. Ich habe aber auch von jedem Respekt, den Zivildienst leistet. Und ich bin dann mal gespannt, wenn dann mein Sohn, der Ben, so weit ist, was es denn von beidem noch gibt.
Sportler RS hast du gemacht, gell?
Ja, damals hat es wirklich die normale RS gegeben. 17 Wochen ist die gegangen. Und wenn dann die Kollegen in die Schiessverlegung gegangen sind, bin ich dann auf Macklingen gekommen. Und dort habe ich im Fall noch gelernt, zu schwimmen. Also musste ich lernen schwimmen. Dort hat man nämlich im Gegensatz zur normalen RS hat man jede Woche können ausscheiden. Also in der RS muss man einfach die 17 Wochen bleiben. Da kann man ja nicht heimgeschickt werden. Aber damals hat man halt können zurückgeschickt werden in die Schiessverlegung. Und ich musste dann in der dritten Woche das Rettungsschwimmprüfen bestehen. Das war ziemlich eine Challenge, aber ich habe es geschafft.
Und Schwimmen ist immer noch nicht die grosse Liebe?
Nein, ich finde Schwimmen ist, also ich habe eine ganz schlechte Wasserlage. Schwimmen finde ich grundsätzlich cool, aber ich habe immer noch wenig Auftriebshilfe an meinem Körper, die halt die Wasserlage ein bisschen optimiert.
Wir hoffen, du bist so richtig ausgepowert und glücklich. Ich bin fast sicher, eines Tages wird auch bei dir der Wunsch nach einem Wettkampf kommen, vor allem wenn du zu uns da regelmässig zugelassen hast und von den Wettkampferfahrungen von Viktor immer wieder gehört hast. Darüber reden wir dann beim nächsten Lauf. Hoffentlich bis bald.
Das war Runtime, der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Wir hören uns beim nächsten Run.